FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Nina Ascheron-Polter war im Gespräch mit Lars Moll, CEO von Nenner AI. Er erklärt, wie Unternehmen KI-Daten sicher nutzen können und warum Datenschutz, Datensouveränität und ein zusätzlicher Schutzlayer heute essentiell für verantwortungsvolle KI-Nutzung sind.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Lars Moll, CEO von Nenner AI. Herzlich willkommen, Lars.
Hallo, freut mich sehr, bei euch zu sein.
KI ist in aller Munde. Wahrscheinlich müsste man jetzt eigentlich auch schon Disclaimer machen, wann wir sprechen, weil sich hier auch so viel tut. Du bist CEO von Nenner AI, ein Unternehmen mit dem Ziel, AI-Privacy für Unternehmen zu ermöglichen und damit auch Cyber-Resilience und Datensouveränität. Bevor wir hier einsteigen in dieses super spannende Thema, wir kennen uns von Axel Springer. Wie bist du geworden, wer du jetzt bist?
Wir waren beide bei Axel Springer, das ist richtig. Und da war ich über 10 Jahre, nachdem ich lange im Medienmanagement gearbeitet habe. Also ich war, bevor ich bei Axel Springer war, bei Gruner und Jahr, auch an verschiedenen Standorten, in Hamburg und zeitlang in Italien. Und der ganze Hintergrund einmal ist ein journalistischer im Prinzip. Ja, ich habe als Journalist gearbeitet, auch beim RBB hier in Berlin als freier Autor und wollte dann aber verstehen, wie funktionieren eigentlich so Mediensysteme und Unternehmen. Ja, und habe dann MBA an der Hamburg Media School gemacht und bin darüber ins Medienmanagement gekommen und habe so grob 15 Jahre in der Digitalisierung von Medienunternehmen gearbeitet, so. Und das war immer nah an Produkten, nah an Geschäftsmodellen und auch so an strategischen Partnerschaften. Und das ist im Prinzip jetzt schon wieder so, ja. Also nach so einer langen Reise wollte ich für mich persönlich einfach mal was anderes machen. Und ich hatte so das Thema Startup, Unternehmensgründung gar nicht unbedingt auf dem Zettel. War aber klar, dass es nicht irgendwie same sein sollte und dann ist das so beides zusammengekommen, ja, also KI durch den Start von ChatGPT, ja, und die Entwicklung so 2 Jahre, bevor ich dazu Nenner AI gekommen bin, es war so interessant, dass ich gerne aktiv in einer Rolle in diesem Markt mitspielen wollte und was ich dann getroffen habe, waren, wie das manchmal so ist, ja, vielleicht auch ganz zufällig, 2 Wege, und zwar von Alexander Siebert, ist der Gründer von Nenner AI, der kommt aus der Computerlinguistik und hat Retresco zum Beispiel auch gebaut, ja, als Firma, war da lange Geschäftsführer, ist da raus, kennt man im Verlagsbereich, aber auch in anderen Bereichen, ist eine etablierte Agentur in Berlin und die haben früh schon Textautomatisierung oder auch so Robotertexte hieß das noch, ja, und Empfehlungslogiken gebaut, zum Beispiel automatisierte Fußballtexte, ja, die wir bei Axel Springer auch eingekauft haben, so. Und wir kennen uns lange, ja, und auch persönlich und sind uns dann nochmal über den Weg gelaufen und haben gesehen, okay, das ergänzt sich ja ganz gut, weil ich bin jetzt als Geschäftsführer für Nenner AI tätig und insbesondere, sage ich jetzt mal, nach außen, mache Sales und Marketing. Und wir sind dann mit 3 zusätzlichen Foundern, das sind insgesamt jetzt 4 Co-Founder, reingegangen, Max noch, der unser CTO ist, Max Fürthmann, und Florian Spengler, der Business Development bei uns macht. Und es ist ein tolles Team, tolle Leute und ein spannendes Thema, was wir da haben. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist auch der Grund zu sagen, okay, ja, Unternehmen mit aufzubauen, Thema KI im Umfeld von Datensouveränität sich anzuschauen und vor allen Dingen ganz unterschiedliche Branchen kennenzulernen, ist unfassbar spannend. Ja, also an anderer Stelle auch schon mal gesagt, das hält auch jung. Ja, was muss ich halt mit ganz vielen unterschiedlichen Branchen auseinandersetzen. Man baut ein neues Netzwerk auf, trifft viele neue Menschen und das ist total spannend und inspirierend. Und das ist jetzt so die Situation, in der ich gerade bin.
Was sag mal, Nenner als Name, als solches, wo kommt der her?
Das kommt aus dem Isländischen, ja, das hat Alex sich ausgedacht und das heißt grob übersetzt, ich biete dir Hilfe an. Das passt auch gut zum Produkt, weil da kommen wir ja zu. Wir sind eine AI-Privacy-Software, wir verhindern die Nutzung aber nicht, sondern wir ermöglichen sie und zwar datensicher. Und das ist Unternehmen Hilfe anzubieten, da mit KI zu arbeiten, ja, nach vorne zu kommen, aber gleichzeitig das halt in einem sicheren Umfeld zu tun. Und deswegen ja. passt das so ganz gut. Mit der Sängerin hat das nichts zu tun, das wollte ich auch schon mal befragen, falls ich auch falsch ausspricht, ja.
Sehr schön. Ja, du hast es ja auch eingangs gesagt, AI in aller Munde. Es gibt keine Veranstaltung, wo nicht KI, AI eine Rolle spielt. Natürlich auch mit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022. Natürlich dann ja auch zu jedem nach Hause gekommen. 2023 haben ja 19% der Deutschen ChatGPT genutzt, 24 dann schon 50%. Und in diesem Jahr hat man das Gefühl, dass es ja das Alltagstool von jedem ist. Du hast schon den Einsatz gesagt, hier ist wichtig von der Haltung her, KI als Chance zu sehen, aber eben mit dem Aspekt der Sicherheit. Wie bist du erstmal auch mit AI als solches zusammengekommen? Was waren deine ersten Berührungspunkte? Und was waren vielleicht damals auch schon deine Gedanken?
Genau, das war also, als es losging Ende 2022, habe ich wie viele wahrscheinlich da dann so natürlich sofort irgendwie geguckt, was kann man damit machen und ein bisschen experimentiert. Ne? Das Erste, was man so gemacht hat, waren ja dann irgendwie ja so textlich damit umzugehen, irgendwie Gedichte schreiben zu lassen und mit seinem eigenen Namen dann da irgendwie was zu machen oder so, ne, aus seinem Umfeld, auch im Unternehmen. Zurückgeblickt würde ich sagen, das war schon eine sehr große Faszination. Das hat, ich glaube, das hat, also man vergisst es ja fast schon, ja, aber das war schon ein gewaltiger Schritt. Und ich meine, ich habe ja die Digitalisierung im Prinzip miterlebt, ja, so Internet, Suchmaschinen, iPhone natürlich auch und so weiter. Und KI ist ein anderes Ding. Und ich finde, das hat man sofort gemerkt, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, in der es seitdem ja läuft, ja, und nicht wieder aufhört. Das ist, glaube ich, so das, woran man sich auch schon irgendwie fast gewöhnt hat, ne? Dass jeden Tag irgendwie was Neues ist, ein Modell, ne? Hier neue Funktionen, neue Anbieter und so weiter. Und das ist schon enorm. Genau, und deswegen, wir haben dann ja sozusagen, das war noch bei Axel Springer angefangen, dann auch in der ganzen Fortbildung, die ich damals mitverantwortet habe, alles dann auf KI zu setzen. Und das Thema lässt sein halt jetzt nicht mehr los. Ne? Mittlerweile ist aber so, Gartner Lifecycle, habe ich gerade nochmal reingekommen, schaut, da geht's ja langsam so ein bisschen in die Desillusion, ja. Ich glaube aber schon, dass es dann auch schnell wieder ins Enlightening geht. Aber es ist schon so ein bisschen so. Das sehen wir auch, wenn wir in ein Unternehmen reingucken, ne. Was ist denn wirklich die Wertschöpfung jetzt damit? Wo bin ich da wirklich effizienter? Wie setze ich das ein? Und gleichzeitig kommt auf dieser Kurve im Berg hoch jetzt dieses ganze Thema verantwortliche KI nach. Und das ist auch so ein bisschen, wie ich das jetzt sehe. Nach dieser Experimentierphase kommen jetzt ernsthafte Geschäftsmodelle. Ernsthafte Wertschöpfung, die daraus entstehen muss und Effizienz und das halt sozusagen in der nachhaltigen Logik mit einem Bewusstsein dazu, dass ich das halt von der Governance, von dem Datenschutz oder auch von der ganzen, sag ich mal, Compliance vernünftig aufsetzen muss.
Ja. Ja, es hält ja auch Einzug in Unternehmen, auch dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zum Beispiel ChatGPT oder andere AI nutzt und damit eben auch nochmal zurück zu eurem Geschäftsmodell. Also eure Mission ist, ihr möchtet ermöglichen, ihr möchtet es aber sicher ermöglichen und euch ist auch Datensouveränität wichtig. Könntest du uns da gerne nochmal einen Überblick geben, wie ihr gestartet seid und wie ihr euch aktuell aufstellt?
Wir sind eine AI-Privacy-Software und wir nennen das AI-Enablement ganz bewusst so. Wir ermöglichen das datensichere Arbeiten mit jeder KI über einen Browser Plugin oder über eine Software, die man sich auf seinen eigenen Rechner installiert. So, und was wir machen ist, wir nehmen persönliche Daten automatisiert aus Prompts oder auch aus Dokumenten wie Word und PDF, ganz wichtiges Thema, kann ich später auch was zu erzählen, nehmen wir heraus, maskieren sie, bevor ein LLM diese Daten sieht. Ja, wir geben aber Parameter mit beim Input, so dass ein Output, ich lasse mir ein E-Mail vorschreiben, möchte mir ein Dokument übersetzen lassen und so weiter. Der Output, der funktioniert wunderbar. Und wenn ich das dann wieder nehme und mir kopiere und weiter bearbeiten will, dann demaskieren wir das wieder, ne? Lokal auf dem Rechner der Mitarbeitenden. So. Und damit setzen wir uns quasi vor das LLM und nehmen persönliche Daten aus, bevor es sie sieht. Auf welchem Server denn dieses LLM liegt, ja, und mit welchem Anbieter man welche Verträge hat und so weiter und so fort. Diese ganze Diskussion ist ja ziemlich komplex. Da enablen wir ein Unternehmen in dieser ganzen Unsicherheit, die da auch herrscht, ja, mit allen Modellen vernünftig zu arbeiten, wir uns sozusagen als Privacy Layer dazwischen setzen. Und das machen wir über einen Browser, das machen wir aber auch über ein eigenes Frontend, was wir anbieten, wo wir schon installiert sind, ja, wo der Nenner dann schon sozusagen auf der Eingabefläche liegt. Und das machen wir über eine API, so dass wir bestehende Software mit reingehen können, in KI-Chatbots mit reingehen können. Das ist 360 Grad AI-Enablement für ein Unternehmen, weil das ist halt nicht eindimensional. Ne? Man braucht da nicht eine Lösung, um mit KI zu arbeiten. Die Anwendungsfälle sind vielfältig und wir können uns sozusagen überall integrieren, da wo es notwendig ist.
Ja. Lass uns auch gerne nochmal das Risiko konkret machen am Beispiel. Also gerne auch in unserem FMCG-Kontext. Also du bist angenommen eine Brand, du hast ein Briefing für eine Werbekampagne. Was konkret ist das Risiko? Was genau ist die Gefahr, wenn du eben nicht die Daten schützt?
Ja, also das sind mehrere Ebenen. Ja, also es ist einmal der rechtliche Rahmen. Ja, das DSGVO, EU AI Act. Ja, und was man nicht verwechseln darf, ist, der EU AI guckt natürlich, ne, wo habe ich sozusagen Hochrisiko? Ja, und was für Modelle setze ich auch ein? Grundsätzlich, wenn es um persönliche Daten geht, ist DSGVO, die sowieso gültig ist. Und das hört sich dann auch immer, muss ich auch sagen, ne, immer so hart an, dann irgendwie mit der DSGVO zu kommen, mit der Keule. Aber aus unserer Sicht ist es so, das Thema Datenschutz und also persönliche Daten und auch Intellectual Property zu schützen für ein Unternehmen, wie die Agentur, die das anspricht, so FMCG, deutscher Mittelstand, Handelsunternehmen, ist aus unserer Sicht eine intrinsische Motivation, die ein Unternehmen haben sollte. Unabhängig von rechtlichen Rahmenbedingungen und unabhängig davon, was ich sozusagen gesetzlich machen muss, sondern aus unserer Sicht gehört es zum Image dazu, seinen Kunden und Lieferanten und auch seinen Mitarbeitenden zu garantieren, dass die Daten sicher sind. So, was passiert in der KI-Nutzung? Ist vor allen Dingen das Stichwort KI-Schattennutzung. Das kennen viele gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Präsentation halte oder auf Panels bin, frage ich, wer kennt irgendwie Shadow AI auf amerikanischen KI-Schattennutzung, gehen so 10 von 100 Händen vielleicht hoch. Ne? Und ich würde auch sagen, so ein Unternehmen blicken, das ist so, glaube ich, der Status, wie das gesehen wird. Und das ist halt das Nutzen von KI-Modellen in Unternehmen im Browser, ja, mit freien Accounts, die im Prinzip in jedem Unternehmen ein Thema ist. Ne? Ob ich jetzt eine eigene Oberfläche habe und mir ein lokales Modell oder so gebaut habe, ich habe trotzdem Mitarbeitende, die gucken, ich nutze ein DeepL, die nutzen ChatGPT, vielleicht finde ich Google Gemini besser. Ja. Und dann gibt's aus unserer Sicht zwei Szenarien, Unternehmen, wie damit umgegangen wird. Nämlich das eine ist, ich sehe das vielleicht, das Thema, oder verbiete ich das, was aus unserer Sicht keine Option ist, ja, weil du musst ja deine Leute enablen, KI zu arbeiten. Oder ich schaue erstmal weg und sage, wir experimentieren noch und ich muss das dann irgendwann mal in den Griff kriegen. Im Moment ist es nicht so schlimm. So, und wenn wir jetzt mal das Thema nehmen, FMCG oder Agenturbriefing, da sind ja persönliche Daten drin. Ja, und ich finde, das ist einfach ein Thema der Verlässlichkeit zu sagen, habe ich die Garantie, dass diese Daten, auch wenn ich meinen Mitarbeitenden erzähle, dass sie damit nichts sozusagen Vertrauliches in diese Modelle schreiben sollen, kann ich das wirklich gewährleisten und wie weise ich das nach? Und da brauche ich neben organisatorischen Maßnahmen auch technischen Maßnahmen und da sind wir eine, die man dann integrieren kann und damit sauber arbeiten kann.
Diese Daten können ja dann auch genutzt werden, eben in einem kriminellen Rahmen. Diese Gefahr besteht ja ganz konkret.
Genau, also das kann man, du hast ja auch gefragt, wie haben wir uns entwickelt? Wir kamen ganz stark natürlich so über, sage ich mal, auch die Regulierung, ja, über die Rahmenbedingungen. Gleichzeitig ist jetzt auch durch die geopolitische Lage das Thema Datensouveränität extrem bewusst ist. Das merken wir auch. Ja, wir kriegen mehr Anfragen von auch Industrieunternehmen, die sagen, egal ob ein Server von einem Partner in Europa steht, ich möchte nicht, dass da persönliche Daten oder auch Geschäftsgeheimnisse von mir liegen. Ich brauche noch einen zusätzlichen Datenschutzlayer. Ja, das ist ein Punkt, der sich in den letzten Monaten wirklich verstärkt hat. Und der andere Punkt ist Cybersecurity Risk. Ja, und diese Schatten-KI-Nutzung ist ein extremes Cybersecurity-Risiko. Es ist auch ein bisschen absurd. Also Unternehmen geben weltweit Milliarden aus, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Die haben sich extrem beschleunigt, ja, selbst Kleinstunternehmen in Deutschland, ein Autohaus neulich gestern erst wieder, ne, ich glaube, das war eine Serviettenfabrik, die jetzt Insolvenz angemeldet hat, 250 Mitarbeitende, ja, da denkt man ja, warum werden die irgendwie angegriffen? Das macht halt dadurch, dass ja auf Angreiferseite auch KI eingesetzt wird, von niemandem halt so. Und man versucht, ich sage mal so, man versucht seinen Firmeneingang zu schützen durch Cybersecurity und stellt da Security hin und gibt da viel Geld aus. Und wenn man so möchte, etwas überspitzt, ja, aber als Bild lässt man in der Schatten-KI-Nutzung, wenn ich jetzt ChatGPT im Browser benutze oder ein DeepL oder so weiter, seine Mitarbeitenden durch den Hintereingang mit den Akten in der Hand rauslaufen und gibt sie den Leuten vorne in die Hand, die sie eigentlich haben wollen. So, das ist die Gefahr, ne? Und das sehen wir auch in unserer Nutzung. Also das, was unsere Kunden maskieren, ja, sind Namen, sind Unternehmen, also von Mitarbeitenden oder Kunden oder Lieferanten, also Namen, Adressen, aber auch so E-Mail-Adressen, IBAN sind da drin und auch bis hin zu Ausweisnummern. Ne? Das sind alles Sachen, die im beruflichen Kontext, eine B2B-Software, in KI-Modelle eingegeben wird. Und wenn man so möchte, habe ich in der Schattennutzung, sage ich mal, wenn ich Geschäftsführer bin, ja, Inhaber eines Unternehmens, keine Sichtbarkeit. Ich bin überhaupt nicht im Driver-Seat und kann nicht kontrollieren, was da passiert. Und das kann eigentlich nicht sein. Ja, man möchte die Leute enablen, die sollen mit KI arbeiten, aber ich muss denen ja einen Rahmen geben und eine Verlässlichkeit haben und kann nicht irgendwie hoffen oder die Daumen drücken, dass meine organisatorischen Maßnahmen da ausreichend sind.
Ja, ja. Als Randnotiz auch noch, du hattest das Thema ja schon gestriffen, Datensouveränität auch in Europa, die eine Nachricht der Bundeswehr, sich für Google Cloud entschieden zu haben und eben nicht für eine deutsche oder europäische Lösung, Beispiel Schwarzgruppe, ist da natürlich auch schade. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Als Unternehmen, wenn ich mir denke, bei ChatGPT, dann kaufe ich doch einfach die Premium-Variante ein. Das muss doch sicher sein. Würde das reichen?
Nein, also paar Sachen dazu. Also erstmal ist es so, ich nehme da immer ganz gerne ein Bild, und zwar das einer Postkarte. Ja, also auch ein ChatGPT Premium. Das ist aus unserer Sicht so, als würde ich Informationen auf eine Postkarte schreiben. Da gilt ja grundsätzlich auch das Briefgeheimnis. Ich stecke das dann irgendwie in den Briefkasten, aber was schreibe ich darauf? Ja, ich schreibe darauf, ich war mit meinen Kindern am Strand, wir haben Eis gegessen und heute Abend ist hier irgendwie, weiß ich noch nicht, noch irgendwie Kindertheater oder sowas. Ich schreibe aber nicht darauf, bitte überweis mir mal 50 Euro, hier ist mein IBAN, ja, oder hier ist mein PayPal-E-Mail oder sowas. Und das ist ein bisschen so, ja. Also ich schreibe die Prompts, die ich da schreibe, ja, auch in einem ChatGPT Premium. Ja, das ist natürlich schon mal die bessere Variante, als freie Tools zu nutzen. Aber die Daten liegen auf Servern von internationalen Anbietern. Und auch wenn diese Server in Europa stehen, ist immer die Frage, habe ich denn die Einwilligung von Kunden, Lieferanten und so weiter, das zu tun? Ist das ein berechtigtes Interesse? So, dann muss ich jetzt in die Datenschutzerklärung schreiben. Würde ich sagen, wer schreibt das wirklich ausführlich in seiner Datenschutzerklärung, wo KI eingesetzt wird und welche Daten dort benutzt werden? So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und da muss man schon abstufen, ne? Wo ist ein kritischer Bereich? Sagen wir mal, ich bin jetzt im redaktionellen Kontext und schreibe Texte. Da habe ich vielleicht nicht unbedingt vertrauliche Informationen. Ja, ich veröffentliche Texte später, ich kürze die, ich lasse mir irgendwie Überschriften generieren oder so. Dann kann man auch sagen, das ist okay. Ne? Aber wenn ich, sage ich mal, auch in allen Unternehmen im Prinzip in kritische Bereiche reinkomme, wie in die Legal-Abteilung, in HR, wo mit Lebensläufen gearbeitet wird, in Legal mit Verträgen, da gilt auch Mandantenschutz und so weiter, da muss ich extrem vorsichtig sein und da brauche ich einen zusätzlichen Datenschutzlayer, Datensouveränität wieder, um das zu bauen. Ja, und ein ChatGPT Premium, ich habe da auch ganz aus der Praxis relevante Beispiele, da haben Unternehmen aus der Industrie, die auf uns zukommen. Die einen haben ChatGPT Premium eingekauft für alle ihre Mitarbeitenden. Die anderen nutzen Copilot. Die wollen uns als zusätzlichen Datenschutzlayer dazwischen haben, damit diese persönlichen Daten nirgendwo hingehen. Ja, und ein wichtiger Unterschied ist auch, ist was anderes, als wenn Daten verschlüsselt auf dem Server liegen oder von einem LLM verarbeitet werden. Weil wenn sie vom LLM verarbeitet werden, müssen sie entschlüsselt werden. Und das ist halt sozusagen eine spannende Diskussion. Die ist extrem vielfältig, ja, und kann ich gerne auch noch was zu sagen, ja, europäische Datensouveränität und europäische Anbieter und so weiter, vielleicht lassen wir das jetzt erstmal dabei, aber das ist der Punkt, man muss sich klar machen, dass tendenziell jemand mitlesen kann und der Letzte, sage ich mal, der am Ende mitlesen kann, ist immer auch die USA, ja, über den Cloud Act, die sagen kann, ich kann auf Inhalte zugreifen. Ja, auch international, wenn ich hier ein Interesse habe und das sozusagen aus einer nationalen Sicherheit kommt. Das muss man sich immer überleben. So. Und auch wenn jetzt Microsoft sagt, wir stellen nur europäische Sachen hin, was ein guter Punkt ist und auch in Nvidia mit der Telekom anfängt, Nachricht ist von gestern, jetzt hier eine KI-Infrastruktur zu bauen, muss ich immer überlegen, wenn ich das jetzt in einen Briefumschlag stecke, diese Postkarte, wem gehört denn der Briefumschlag? Ja. Und welche Gesetze können auf diese Briefumschlag zugreifen? Das muss man sich als Unternehmen immer noch überlegen. Oder kann man halt sagen, okay, da wo ich ein Hyperscaling brauche, mit vielen Inhalten arbeite, die vielleicht nicht kritisch sind, ist das okay? Dann nehme ich internationale Anbieter. Da, wo ich wirklich hochkritisch unterwegs bin, da muss ich mich als Unternehmen dazu auch entscheiden, europäische oder nationale Angebote zu nehmen. Und das ist aufwendig, ja. Und da würde ich gerne einmal Ron Kneffel zitieren. Der ist der Chairman von der CISO Alliance. Der sagt, das hat er, glaube ich, auch im Tagesspiegel geschrieben, Datensouveränität geht nicht ohne Aufwand. Man muss sich schon anstrengen. Und das ist so der Punkt, ja. Das ist halt so. Man erwartet irgendwie, das ist KI und das geht alles von alleine. Ich muss mich da intensiv drum kümmern und es ist Aufwand. Das ist so.
Tatsächlich wäre das auch meine nächste Frage. Warum denkst du, ist das so zäh? Warum ist das so schwierig? Kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, was die Herausforderung für Unternehmen ist?
Ich habe in den letzten Wochen einmal das Zitat gehört, dass jemand gesagt hat, der verspürt beim Thema Datenschutz schon eine gewisse Erotik. Ja, oder sagen, Souveränität und so weiter, das ist sehr wichtig. Ich würde mal sagen, für viele ist dieses Thema nicht sexy. Ja, also wenn du im Unternehmen unterwegs bist, was willst du zeigen? Ja, du brauchst Use Cases, du brauchst Anwendungsfälle. Und womit gewinnst du auch am Markt, ja, indem du sozusagen schnell bist und denen du zeigst, dass du innovativ bist? Und meistens ist es so, also zumindest können wir sagen, wo hat man das irgendwie schon mal gehört, läuft man da nicht rum und sagt so, oh, guck mal, was für eine tolle Datenschutzlösung wir haben. Oder guck mal, wie gut wir in der Cybersecurity-Update sind. Es ist eher so, es gibt Ärger, wenn was passiert. Ja, aber wenn da nichts passiert und alles gut geschützt ist, dann sieht das irgendwie auch keiner. Das ist ziemlich undankbar, ne? Also so einen Job zu machen, sozusagen auch Cybersecurity-Abwehr und so weiter. Und ich finde, das muss viel mehr gesehen und gewürdigt werden, weil dann muss ich überlegen, wie viel da am Tag kommt und was alles nicht passiert. Aber das ist halt so, ja, dass das Thema Datenschutz vielleicht nicht immer die oberste Priorität hat. Ich finde, das muss sich ändern, insbesondere das Thema Datensouveränität in der geopolitischen Lage, das muss man sich anschauen, man muss sich darum kümmern. Gleichzeitig verstehe ich das natürlich, gerade im Mittelstand auch, ja. Du hast natürlich auch, du hast mit deinem Geschäftsmodell zu tun, ja. Du hast damit zu tun, dass dein Geschäft funktioniert und du musst da vorankommen. Es ist irgendwie klar, dass du dann zum Teil auch andere Prioritäten hast. Ich bin mir nur sicher, dass in einem strategischen Ausblick auf so ein Unternehmen da viel wirklich Gefahr ist und schiefgehen kann, wenn du nicht mittelfristig dir dieses Thema Datensouveränität anschaust. Und jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt dazu. Es werden jetzt europäische Modelle gebaut und jetzt kann man auch gut entscheiden, was man da macht. Und deswegen, das ist eben erwähnt, ne? Bundeswehr, Google Cloud. Ich finde, das ist kein gutes Beispiel aus der Politik. In Dänemark geht das Digitalministerium komplett auf Open Source. In Schleswig-Holstein wird sowas ausprobiert. Da habe ich auch schon gehört aus der Politik, ja, das ist dann auch ein bisschen anstrengender, da den Leuten dabei zu bringen, damit zu arbeiten. Alle kennen irgendwie Microsoft und so. Aber ganz ehrlich, wer findet Microsoft so richtig cool, ne? Also man muss sich da halt ein bisschen mit beschäftigen und dann geht das auch so. Und da muss man, glaube ich, immer abwägen, welches Risiko habe ich wo, aber an welcher Stelle ist das für mich wichtig und da muss ich hingehen und da muss ich dann halt die Daten schützen und für mich entscheiden, wie ich das machen möchte.
Ja, ihr habt ja entsprechend jetzt auch schon ein breites Kundenportfolio. Inwieweit nutzt ihr hier auch Feedback, um euer Produkt weiterzuentwickeln? Kannst du uns hier auch noch was zu sagen?
Ja, absolut wichtig, ne? Wir entwickeln eigentlich ständig das Produkt weiter. Ich habe im Oktober angefangen, da sah es noch ganz anders aus. Ja, ich glaube, das ist auch einfach Teil des Weges und so muss das auch sein. Also ganz am Anfang, ein ganz konkretes Beispiel, ganz am Anfang saßen wir auf den Eingabefeldern der KI-Modelle. Also im ChatGPT auf dem Eingabefeld hast du da reingeschrieben und geschrieben Lars Moll aus Berlin und dann ist das maskiert worden mit Name 1, Location 1 und so weiter, ne? Und dann kannst du den Prompt abschicken und kriegst du das sozusagen am Output dann wieder demaskiert in der Antwort. So, als einfaches Beispiel. Das haben wir komplett geändert, weil alleine in diese Felder reinzuschreiben datenschutzrechtlich schon ein Problem ist, weil da wird sofort mit analysiert. Man sieht das schon schön, wenn man Übersetzungs-KI schreibt, da wird dann gleich live mitgeschrieben, dann ist im Prinzip der Name schon weg und dann ist es schon passiert. So, und deswegen haben wir jetzt setzen wir uns neben die Modelle. Man schreibt in einem eigenen Nenner AI Editor. Dort wird sozusagen maskiert und alles vorangelegt und dann wird dieser Text in den Prompt geschickt. Dann kriegt man den Output und dann kriegt man ihn sozusagen dann wieder zurück. Das heißt, wir legen uns jetzt daneben und sperren das Eingabefeld tatsächlich der KI-Modelle. Der Vorteil ist aber, dass man, egal welche Kaninchen ich nehme, ja, ob ich Gemini nehme, ob ich DeepSeek nehme oder xAI oder was auch immer, unser Editor schützt jedes Eingabefeld und wir sehen auf jeder Seite gleich aus. Man kann mit Nenner dort arbeiten. So, und da arbeitet man auch mit Verträgen oder also mit PDFs, ja, mit Kundenbriefings, mit Lebensläufen. Das sind zum Beispiel Themen, ne? Also Anwälte, Recruiter nutzen uns, auch Verlage in HR und Legal-Abteilung zum Beispiel oder auch in der Industrie Kunden. Und das sind ja so die Punkte, wo man das denn nutzt und wo man das braucht. Genau. Und so haben wir uns da einfach weiterentwickelt, bis hin dazu, dass wir jetzt sozusagen noch ein Frontend und eine API anbinden, weil das haben wir ja auch gesehen. Und das sind auch so Signale aus dem Markt, wie der Datenschutz immer wichtiger wird. Die siehst du da auch. Beispiel, also ich würde noch sagen, letztes Jahr im Herbst war das wirklich noch anders. Jetzt ist es so, dass wir haben auch eine Partnerstruktur, ja, damit wir schneller am Markt sind, im Legal-Bereich und im Agenturbereich. Und es ist zum Beispiel so, dass Frontend-Anbieter vom KI-Modell oder auch Chatbot-Anbieter jetzt mit uns sprechen, die unsere API als Datenschutzlayer bei sich integrieren, weil die am Markt sehen, dass das A, Kunden teilweise verlangen, aber auch selbst sehen, dass sie da auch eine Datenschutzlogik brauchen. Und vom halben Jahr war das noch so, da hätte der Server in der EU gereicht, ja, durch die ganze Diskussion, die wir jetzt eben hatten, Datensouveränität, geopolitische Lage. Das ist einfach wichtig, dort auch die Möglichkeit zu haben, einen Datenschutzlayer zu haben und dann halt persönliche Daten und vertrauliche Daten zwischendurch rauszunehmen.
Ja. Ich will gerne mal verstehen, also dieser Schutz, klar, ne, ihr maskiert entsprechend vertrauliche Daten, aber wenn ich jetzt euer Layer verwende, bedeutet das auch, dass die Daten nicht zum Trainieren der Modelle genutzt werden können?
Also das Trainieren der Modelle ist ein großes Missverständnis am Markt. Ja, das hören wir oft in Unternehmen. Ja, wir haben da jetzt irgendwie, deswegen auch ChatGPT Premium, ja, wird nicht zum Trainieren der Modelle genutzt. Das hat mit der DSGVO oder Datensouveränität an der Stelle eigentlich gar nichts zu tun. Ja, das ist die Modelle werden da nicht mit trainiert, das ist richtig. Aber aus einer Datensouveränitätssicht, die Daten liegen ja trotzdem auf Servern. Das ist ja der Punkt, so. Und das ist ein ganz großes Missverständnis. Ich mache da dieses Opt-out mit dem Trainieren. Das schützt mich vor gar nichts, ja. Das muss man ganz klar sagen. Mich als Unternehmen, das hat mit Datenschutz anscheinend nichts zu tun.
Ich muss auf jeden Fall nochmal ein zusätzliches Layer verwenden.
Genau.
Okay. Wenn du in die Zukunft schaust, was würdest du dir wünschen, zum einen von Unternehmen und auch von der Politik?
Also von der Politik wünsche ich mir mehr Vorbildfunktion im Sinne der Datensouveränität. Also ich würde mir mehr Beispiele wünschen, wo bewusst auf europäische oder nationale Lösungen gesetzt wird. Ja, ein bisschen das Thema von eben, auch wenn das vielleicht ein Stück anstrengender ist, ja, als sich sozusagen immer auf die großen Player aus den USA zurückzuziehen. Ich finde, dass das wichtig ist, ja, so wie das Land Schleswig-Holstein das schon macht, aber mal was anderes einzusetzen, auch an anderen Stellen, vielleicht auch bei der KI-Nutzung, zu sagen, ne, das ist jetzt irgendwie nicht Microsoft oder Google oder ne, wer auch immer, sondern da mal Beispiele zu setzen. Weil ich finde, das ist für die Glaubwürdigkeit, ja, auch jetzt im neuen Digitalministerium, extrem wichtig, dort Beispiele zu schaffen. Es ist schon klar, dass du das infrastrukturell nicht irgendwie über alles auf einmal legen kannst und auch von heute auf morgen, ja, ist ja ein riesen Migrationsaufwand, ja, das irgendwie abschaffen kannst. Aber ich finde, die Perspektiven aufzuzeigen, vielleicht auch ein bisschen zu warten an der Stelle und zu sagen, mal gucken, was jetzt hier aufgebaut wird in der EU. Dafür haben wir ja auch, ne, das große AI-Projekt um die Investition. Und da auch mal bewusst drauf zu gehen, anstatt zu sagen, ich baue mir jetzt in 3 Jahren was mit einem amerikanischen Player, kann ich auch sagen, okay, baue ich mir bewusst jetzt in der EU. Das würde ich mir da an der Stelle wünschen. Und genau, von Unternehmen die Sicht, dort klarer zu sein, an vielen Stellen irgendwie, was will ich mit KI machen, ja, und mir auch bewusst zu sein, oder an welcher Stelle ist Datenschutz besonders wichtig, ne? Also wir haben das auch so aufbereitet in so einer Tabelle, ne, wo ist ein Datenschutzrisiko gering, wo ist es sehr hoch, das haben wir eben schon gesagt, auch durch die Abteilung durch, aber sich da einfach bewusst zu sein, dass zu sagen, okay, ja, was für Prozesse will ich da aufsetzen, wie ist es an der Stelle mit Datenschutz, und nicht einfach, ne, suche ich vor 2 Jahren eine ChatGPT neu, war einfach alles das zu nehmen, was mir jetzt irgendwo angeboten wird, und damit loszulaufen. Ein gutes Beispiel, jetzt eher aus dem B2C-Kontext, ist Meta-AI. Ja, die Meta-AI, das ist jetzt auch gerade ja in der viel jetzt zu lesen. da kannst du ja die sozusagen die Prompts sharen, ja, und da werden ja persönliche Daten veröffentlicht, ne? Also Namen und E-Mails und so weiter kommen dabei raus. Und das war dem Nutzern gar nicht so bewusst, dass das dann irgendwie auch öffentlich einsehbar ist. Und das zeigt halt so ein bisschen, wie, ne, da wird viel hingestellt, du siehst dann erst während der Nutzung, was passieren kann. Und ich finde, aus der B2B-Sicht im Unternehmen musst du schon ein Stück vorsichtiger sein, ja. Und ich finde gar nicht, dass es heißt, langsamer zu sein. Einfach gucken, was heißt das für mich, und dann zu entscheiden, wie will ich das einsetzen. Ich glaube nicht, dass man dadurch langsamer wird. Und es gibt Lösungen am Markt wie unsere, ja, aber auch andere, dass du sagst, ich baue mir ein lokales Modell, ich packe das auf meine Server oder ich packe das hier von mir aus auf nationale Server und lass meine Leute darauf arbeiten. Klammer auf, habe ich immer noch die KI-Schattennutzung, wenn sie ausweichen. Ja, muss man immer im Blick haben. Aber das sind alles Punkte, die ich finde, die sollten in einer AI-Strategie nicht fehlen.
Ja. Könnt ihr denn auch bei dieser AI-Strategie diesen Unternehmen helfen? Also wäre das denn nicht auch ein Bestandteil eures Portfolios?
Wir machen nicht so, muss man schon so sagen, wir machen nicht so harte Sales-Calls. Ja, wir gucken meistens, reden wir mit den Unternehmen. Das ist ja auch komplett unterschiedlich, wieso die Lage zu KI ist. Ja. Wir haben ja nicht nur eine Lösung im Portfolio, wir haben Browser-Plugin, wir haben Frontend, wir haben eine API, dass man irgendwie gucken muss, okay, was brauchst du davon? Und bei anderen Unternehmen, genau, gehen wir auch so rein und sagen, wie arbeitest du denn? Aber wir sind natürlich immer auf dem Fokus AI Privacy. Wir sind jetzt keine Consulting-Agentur oder so für grundsätzlich für KI-Prozesse im Unternehmen. Ne? Das machen wir nicht, aber es gehört schon dazu, das zu verstehen, das mitzusehen und da auch mit zu begleiten.
Ja. Und letzte Frage, Thema auch Netzwerk und Austausch. Wie seid ihr hier aufgestellt? Also gerade der Bereich bedarf ja einer hohen Geschwindigkeit.
Also Netzwerk ist alles, ne? Gerade muss man schon sagen. Also gerade so junges Unternehmen und Startup. Also deswegen, das hatte ich eingangs ja gesagt, ne? Da sind wir wieder so ein bisschen beim Anfang. Dieses Setup mit den 4 Co-Foundern, wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen, haben alle große Netzwerke. Wir sind Angel-finanziert im Moment. Ja, und das hilft uns total. Also wir haben jeder selbst ein berufliches Netzwerk, was bei mir persönlich auch weit über die Medienbranche hinausgeht, ja, in Industrieplayer mit rein. Und das bringen wir alle so mit. Ne? Und dann haben wir über ein Angel-Netzwerk, was da sehr aktiv ist, ja auch wichtig, ne? Intros und Kontakte und werden in verschiedenen Branchen von Technologie bis hin zu Agentur gesehen. Und das ist das Wichtigste in der Go-to-Market als Startup überhaupt aus meiner Sicht. Bisschen Partnerstruktur, ne, die man aufbaut. Also ist auch wichtig, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Also ja, ich habe schon gesagt, wir haben Agentur und Legal-Partner, aber ein bisschen Sportbereich. Ne? Transform Sports ist ein Partner von uns. Liebe Grüße an der Stelle. Ist eine tolle Digitalisierungsagentur im Sportbereich. Und da muss man auch ganz ehrlich zugeben, haben wir vorher gar nicht so gesehen. Ne? Aber so Bundesliga-Vereine, Fußball, aber auch in anderen Branchen, die machen auch so ein AI-Sports-Summit, ist das Thema Datenschutz auch ein Riesenthema. Und warum? Du hast halt Fandaten und du hast halt Hauptsponsoren und so weiter. Und es ist halt wichtig, da einfach sauber zu arbeiten. Und deswegen ist das gar nicht, ne, nur, sage ich mal, Versicherung, Finance und Legal, was wir so als unsere ICPs, ja, sehen, sondern das hat sich bei uns auch geändert auf dem Weg, sondern das ist im Prinzip horizontal überall dort wichtig, wo sensible Daten vorliegen. Und das ist insbesondere Industrie jetzt, ja, wo wir ganz viele Player haben, mit denen wir sprechen, aber auch sowas wie in den Sportbereich rein.
Super spannend. Lieber Lars, wenn ich dich in einem Jahr treffe, was würdest du dann gerne erreicht haben? Wunsch ins Universum.
Also grundsätzlich wollen wir, dass Nenner AI die AI-Privacy-Plattform in Europa ist für KI-Sicherheit. Ja, das ist so unser Ziel. Und in einem Jahr würde ich, wenn ich dieses Gespräch nochmal führe, gerne weniger, sage ich mal, inhaltlich erklären müssen oder sollen oder wollen, sondern eher nach vorne über Cases sprechen, wo mit Datensouveränität viel Wertschöpfung entstanden ist in deutschen und europäischen Unternehmen.
Ganz toll. Herzlichen Dank, Lars, für das Gespräch. Hat mich immer geleitet.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.